Als Foto- oder Videograf bekommst du mit Sicherheit viel Lob für deine Aufnahmen. Doch die lukrativen Aufträge bleiben trotzdem aus. Im kreativen Markt mit stetigem Wachstum und immer mehr Preisdumping räumt der erfahrene Fotograf und Marketing-Experte Edmond Rätzel endlich mal auf. Hier lernst du, wie du mit wenig Aufwand sofort sichtbarer für potenzielle Kunden wirst und somit planbar mehr Aufträge für dein Geschäft gewinnst. Herzlich willkommen im Fotografen- und Filmemacher-Podcast.
Mir geht's gut und dir auch?
Auch gut, hörst mich gut.
Ich höre dich gut, ich mache ein bisschen lauter, genau. Perfekt, genau. Cool.
Nee, ja, ich freue mich. Wir sprechen heute ein bisschen über die Architekturfotografie. Ja. Equipment, warum, was hat man so? Und ja, vielleicht fangen wir einfach ganz vorne an. Du bist ja schon lange Fotograf, aber gerne mal selber vorstellen. Wer bist du, was machst du und wie bist du dazu gekommen?
Ja, das stimmt, ich bin wirklich schon lange Fotograf. Also ich bin 46 Jahre alt und ich fotografiere schon seit meinem 12. Lebensjahr und habe mit 21 oder 22 Jahren habe ich angefangen, Fotografie zu studieren an der Fachhochschule Dortmund. Vorher war ich in so einem Fotoamateurverein in Bamberg, habe die ersten Erfahrungen im Labor gemacht und im Studio. Ja, und vor 20 Jahren habe ich gegründet. Seitdem gibt es Marco Witkowski Fotografie und ich habe gearbeitet im Bereich Kunstdokumentation, also habe viele Kunstausstellungen dokumentiert, Repros gemacht für Künstler, aber auch einige Gebäude fotografiert für Architekten und für Wohnungsbaugenossenschaften. Und habe auch Kunstmarkt auch versucht, Fuß zu fassen. Also habe eine Galerie in der Nähe in Basel, eine Galeristin, die gerade Mutterpause macht. Aber genau, war oft öfter auf Kunstmessen mit ihr.
Und dann hast du dir gedacht, hast du gleich die Wand hier weiter bemalt, wa?
Genau.
Ja, dann erzähl mal, wie kam es dann erstmal, was hast du beim Studium gelernt? Hatte das, was für Bereiche hat man da so mitbekommen?
Ja, also ich habe da irgendwie gar nicht so drüber nachgedacht, was der Unterschied ist zwischen Fotodesign und künstlerischer Fotografie. Ich habe mehr so unterschieden, als ich damals entschlossen habe, Fotografie zu studieren, zwischen handwerklicher und Hochschulausbildung. Und ich war ja dann an der Fachhochschule Dortmund, also habe gelernt, angewandt zu fotografieren. Und das habe ich gut gelernt. Was ich nicht so bedacht habe, ist, dass es schwerer ist für den Kunstmarkt. Also wenn du jetzt irgendwie an der Fachhochschule studierst und jetzt nicht an der Akademie, ist es einfach schwieriger für dich, dann irgendwie dicke Galerien zu kriegen oder so oder überhaupt wahrgenommen zu werden. Aber du lernst dafür sauber zu fotografieren und musst dann halt nicht als Künstler am Baumarkt arbeiten oder so. Kannst du deine Fotojobs machen, das ist halt der Vorteil. Ne? Das, glaube ich, geht in der Akademie nicht so gut, weil da halt die Werkstätten nicht so gut ausgestattet sind, sondern so mehr das Klassensystem ist. Genau.
Willst du, es sind ja nicht viele, die das, sage ich mal, studieren, sondern es gibt ja eigentlich, die meisten werden so Autodidakten, lernen vieles über YouTube und bringen sich das selber bei. Würdest du sagen, so ein Studium ist schon hilfreich? Also kann man sich, also würdest du es weiterempfehlen, so ein Studium gemacht zu haben?
Ja, auf jeden Fall. Weil irgendwie du das konzeptionelle Denken lernst, ne? Also wirklich, wie erzähle ich Geschichten, wie baue ich Bilder auf? Also es geht viel mehr so um die Theorie. Und so Praxis musst du dir sehr viel selber beibringen. Da gibt es wenig Dozenten, die dir praktische Tipps geben. Aber ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil für den Kopf ist es gut und auch für deinen Qualitätsanspruch als Fotograf. Also ich glaube, du bist konkurrenzfähiger. Was auch noch möglich ist, eine dritte Variante wäre, den Einstieg zu finden über Assistenz. Also wenn du viel anderen Fotografen assistierst, finde ich, glaube ich, ist auch eine gute Sache, wenn du zum Beispiel in den Bereich Mode willst oder so, dann viel Shootings irgendwie assistieren, um zu gucken, wie läuft so ein Set oder so, wie läuft das, wenn da 8 Leute rumrennen oder 12 und wie dirigiert man das? Das sind ja auch Sachen, die lernst du ja auch nicht im Studium und ich glaube auch nicht im Handwerk. Und also Assistenz wäre so die dritte Variante, die ist auch ganz sinnvoll.
Was sind so die Schwerpunkte, was dir am meisten so vom Studium hängen geblieben ist? Du hast schon so ein bisschen Bildkomposition angesprochen und so. Was gibt es da für Schwerpunkte, die durchgearbeitet werden?
Ja, bei uns konnte man sich das selber zusammensuchen. Also ich habe dann bei einer Professorin studiert, die sehr, sehr im Bereich, also sehr viel im Bereich freier Kunst war, wo auch viele Maler waren und Leute, die Skulpturen gebaut haben und so weiter, weil ich ja eigentlich schon dieses Kunstakademie-Studium vermisst habe. Ansonsten konnte man sich das bei uns, aber konntest du deine Schwerpunkte selber setzen auf Werbefotografie oder Bildjournalismus? Architekturfotografie war selten angeboten, so, aber ja. Aber eigentlich geht es darum, dieses konzeptionelle Denken zu kriegen, dass du einfach überlegst, wie kann ich eine Geschichte erzählen, wie inszeniere ich was, also wie kann ich mich visuell mitteilen. Ich glaube, das ist so das Wichtige, was man im Studium lernt.
Okay, sehr gut. Du hast schon gerade angeschnitten, es gab eigentlich relativ wenig Architekturinhalte in dem Studium. Wie kam dann dieser Umbruch, dass du gesagt hast, für dich ist Architektur ein sehr großer Bestandteil und gefällt dir extrem gut? Wie bist du denn dann von dem Studium mehr in die Richtung Architekturfotografie gekommen?
Ja, eigentlich um Geld zu verdienen.
Geld.
Also ich habe genau, Cash, genau. Also einfach um zu, weil das, weil wenn so, ich sag mal, wenn ein Gebäude gebaut wird, sind die Baukosten ja oft im ein- oder zweistelligen Millionenbereich. Und dann ist es halt auch egal, ob der Fotograf 1.000 oder 2.000 Euro nimmt. Das ist jetzt in anderen Bereichen nicht egal. Also für eine Zeitung ist das nicht egal, wenn ich jetzt irgendwie eine Reportage fotografiere, ob ich da 600 oder 1.200 Euro Tagessatz nehme. Und das hat, fand ich ganz gut. Und was mich aber so also inhaltlich immer interessiert hat an Architektur, war auch so dieses Arbeiten mit Linien. Also es sind ja sehr starke Linien. Also ich mag am liebsten auch Innenarchitektur zu fotografieren, weil man da die Fluchten hat. Am liebsten natürlich auch noch, wenn Kunst drin hängt, also wenn es eine Kunstausstellung ist oder so. Aber dieses Spiel mit Form und Linien und dieses ganze Geometrische, das ist eigentlich, glaube ich, das, was mich so an Architekturfotografie begeistert. Und auch die Möglichkeit, sich Zeit zu lassen. Ne? Das ist halt nicht wie bei einer Hochzeit, wo der Hochzeitskuss nur einmal ist oder so, oder bei einer Demonstration, wo man vielleicht wegrennen muss, weil der Wasserwerfer kommt oder so. Also das ist wirklich, man hat Zeit und das Einzige, was sich ändert, ist das Wetter und also das Licht. Das muss man genau beobachten. Da gibt es dann vielleicht mal so Momente, wo man dann schnell sein muss, aber man kann sich wirklich auch lange mit dem Objekt, also mit dem Haus oder mit dem Raum auseinandersetzen und das finde ich auch eine große Qualität.
Jawohl, sehr gut. Jetzt vom Studium her, was kannst du dafür alles mitnehmen? Weil du hast schon angeschnitten, im Studium war eigentlich so mehr Geschichten erzählen. Ist jetzt natürlich schwierig, in der Architekturfotografie eine Geschichte zu erzählen. Du hast schon gesagt, es geht ja mehr um so Linien und das alles darzustellen. Oder kannst du schon versuchen, auch dort Geschichten irgendwie zu transportieren?
Ja, kann man auf jeden Fall machen, also in Form von Langzeitbeobachtungen. Also jetzt hier am Dortmunder Hafen wird ja gerade ganz viel gebaut und ich wohne ja hier auch und ich dokumentiere das halt auch. Also wirklich, wie Gebäude entstehen, wie also Gebäude abgerissen werden, Baugrund entsteht, eine Grube auf einmal da ist, dann irgendwie ein Betonskelett steht und irgendwann dann alles mit den Grünanlagen fertig ist. Bis dahin, wie sich dann auch Menschen verändern. Ne? Also Architektur beeinflusst ja auch immer so ein bisschen das Umfeld von Menschen. Also das ist immer so eine gewisse Kombination von gewisser Architektur und von gewissen Personen hat man in jeder Stadt irgendwie. Und das ändert sich dann auch, wenn sich Architektur ändert. Und da kann man eine ganze Menge Geschichten erzählen.
Jawohl, sehr gut. Wie bist du denn allgemein zur Fotografie gekommen? Du hast ja nicht irgendwann gesagt, hey, ich mache das jetzt, ich mache ein Studium und los geht's. Wurdest du von der Familie gezwungen oder hast du eine Kamera auf der Straße gefunden? Wie kam das?
Das ist echt eine gute Frage, das ist schon so lange her. Also meine Familie war eher geschockt, dass ich irgendwie was Künstlerisches machen will, weil irgendwie die der Meinung waren, dass man damit überhaupt kein Geld verdienen kann mit der Kunst. Und ich habe mit 12 ungefähr, haben mir meine Großeltern meine erste Kamera gekauft und dann ging das halt los. Dann ging es erstmal darum, ein scharfes Foto zu machen. Das war mit dieser Plastikkamera, die ich damals als 12-Jähriger hatte, gar nicht so einfach. Und
Das glaube ich.
dann, ja, und dann habe ich unglaublich viel gelesen über Fotografie, also mir so Bücher besorgt. Damals gab es ja noch kein Internet, Anfang der 90er. Und habe dann total viel Wissen gesaugt, immer nach der Schule und bin dann mit der Kamera losgezogen. Und das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und irgendwann war mir klar, wenn ich das richtig professionalisieren will, dann wird das sehr teuer. Und das macht halt nur, ist nur finanzierbar, wenn ich das professionell mache. Und darum kam dann irgendwann die Idee, Fotografie als zum Beruf zu machen, damit ich mir noch größere Kameras leisten kann, damit ich Farbfotografie selber entwickeln kann, also so komische Sachen machen kann, die man als Amateur dann vielleicht nicht mehr macht. Und das war dann so die Idee dahinter, mich eigentlich dann auch den ganzen Tag mit Fotografie zu beschäftigen, ja, und diesen Weg zu gehen.
Ah, verstehe. Was hatten deine Eltern dagegen? Waren das so Beamten, Lehrer, Familie oder was?
Jetzt waren so mehr Ingenieure und die waren sehr rational und also sind sehr rational und für die war das halt nicht verständlich, dass man als mit Kunst, Kultur irgendwie Geld verdienen kann. Das haben die gedacht, das ist so Hobby, das kann man so machen, wenn man Feierabend hat und davor muss man was Richtiges machen. Erstmal ein Handwerk lernen. Also ich habe auch eine Steinmetzlehre gemacht. Also das war dann so, sage ich mal so, mein Soll, was ich erfüllt habe, meiner Mutter gegenüber, dass ich diese Steinmetzlehre zu Ende gemacht habe. Ich habe da nie drin gearbeitet, aber okay, ich habe die Lehre zu Ende gemacht, weil Handwerk hat ja goldenen Boden oder wie das heißt. Und dann war das erledigt und dann konnte ich Fotografie studieren.
Ja, Mama stolz gemacht, so muss das sein.
Genau.
Aber erstmal dann natürlich den eigenen Weg, ne? Letztlich ist ja auch immer, muss man seinen eigenen Weg gehen, sein eigenes Leben leben.
Ja.
Und solange du ja, ich denke mal, du bist ja auch dort mega happy, ne? Gerade so im künstlerischen Bereich, Architektur, Fotografie allgemein. Das ist ja das, was einem so belebt. Was hast du jetzt aktuell? Also ich denke mal, jetzt fotografierst du nicht mehr mit der alten Klassikkamera. Was nimmst du jetzt für eine Kamera?
Ich habe jetzt eine Fuji GFX, also die 50er, also eine digitale Mittelformat mit 50.000 Megapixeln und ich mag die voll gern. Also ich hatte jahrelang davor noch mit der Canon 5D Mark I fotografiert und das war dann so ein Sprung wie vom Mofa zum LKW. Also das war richtig, richtig krass und die hat so eine krasse Auflösung und ist auch nachts mit natürlichem Licht so gut zu bieten. Also ist einfach so eine wahnsinnig gute Kamera. Ich kann die nur empfehlen. Also ist echt der Hammer. Macht natürlich auch totalen Spaß. Also, wenn ich mal Menschen fotografiere, die auch mit so offener Blende, also Blende 1,7 bei Mittelformat ist nochmal komplett anders als bei Vollformat oder Halbformat. Also, das macht richtig Spaß.
Das glaube ich, ja, sehr nice. Und was nimmst du allgemein für Equipment mit? Also wenn jetzt, sage ich mal, jemand kommt und sagt, hey, wir brauchen hier Architekturaufnahmen, Interieuraufnahmen, was ist so, was für einen Rucksack packst du da, was für einen Koffer?
Ja. Also ich habe irgendwie einen Weitwinkel, so einen super Weitwinkel, einen 23er. Das ist ja jetzt bei Mittelformat, bei dem Format sind das so 17 mm, glaube ich. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann nochmal, ich habe ich so einen Zoom von 32 bis 64. Also wie gesagt, das ist alles Mittelformat. Jetzt nicht mit den kleinen Bildbrennweiten verwechseln. Und einen 80er habe ich noch. Und das würde ich mit dem Stativ mitnehmen, auf jeden Fall. Drahtauslöser oder Funkauslöser. Und dann möglichst kein Licht mitnehmen, ne? Weil also wirklich mit dem Licht arbeiten, was da ist, das ist so mein Geheimtipp, weil das am schnellsten geht und weil das ja auch am natürlichsten aussieht. Das ist so schwer mit künstlichem Licht auszuleuchten und wenn die Räume groß sind, ist es fast unmöglich. Und hinterher muss man so viel retuschieren, man muss so viele Kabel wegretuschieren und man muss so viel, muss so intelligent auch aufbauen, wenn man jetzt mit künstlichem Licht arbeitet, dass man es hinterher überhaupt wegretuschieren kann. Und das dauert dann ewig, dann schafft man vielleicht nur 8 Bilder am Tag und das ist eigentlich ein bisschen wenig, finde ich.
Ja, glaube ich auch. Generell natürlich, wenn man eigenes Licht mitbringt, kann man natürlich so ein bisschen mehr schon steuern.
Ja.
Hab ja auch ein bisschen Immobilienfotografie gemacht und wenn jetzt, sag ich mal, auch leere Räume vielleicht gar keine Lampen haben, ne, wenn da, sag ich mal, so eine Toilette ohne Fenster ist, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, ein bisschen Licht rauszubekommen. Aber generell natürlich, so wie man es jetzt hier bei mir im Hintergrund sieht, dann, wenn man natürlich das schlecht platziert, dann hat man also so ein Lichtkegel in einer Ecke oder sowas, dann ist es halt sehr, sehr hell, da muss man natürlich schon sehr stark retuschieren. Aber sieht man ja auch schon mal ganz gut von deinen ganzen Fotos, dass du da natürlich extrem Ahnung auch mit der Lichtsetzung hast und dass das da auch dann natürlich ganz gut aussieht. Wir gehen auch mal ein bisschen hier in die Frage noch rein. Generell natürlich, wer hier Fragen an den guten Marco hat, einfach mal raushauen. Dann nehme ich die gerne mit rein. Chris schreibt,
Ja, genau.
Fuji ist cool. Gino schreibt, warum die Fujifilm-Mittelformatkamera und nicht stattdessen eine Sony A1 oder eine Canon R5?
Also ich mag wirklich das große Format. Das ist einfach. Ich habe bei Vollformat oder bei Kleinbild habe ich immer Blende 5,6 war meine Lieblingsblende. Und irgendwie, ich mag das, wenn du diese Möglichkeit hast, einfach nach hinten auszufaden von der Schärfe. Also wenn du irgendwie ein Motiv hast und irgendwie gucken kannst, dass sich das so im Hintergrund unscharf abhebt. Und da hast du mit einem Mittelformat nochmal mehr Möglichkeiten einfach als mit einer Vollformat, das ist physikalisch, ist das einfach so, weil der Sensor größer ist. Also mir geht es gar nicht so sehr um die große Auflösung, Auflösung, also die hat auch nur 50, also mir reichen noch die 50 Megapixel. Aber mir geht es wirklich um das große, um den großen Sensor und sag mal so, die kreativen Möglichkeiten, in Anführungsstrichen, das dann irgendwie zu nutzen. Also denn eine Blende 1.7 ist dann vielleicht wie eine Blende 1.4 oder so. Und also bei Kleinbild, und das funktioniert dann auch. Und das mag ich. Und dieses ganze Weiche und vielleicht auch so ein bisschen, dass es ein anderes Fotografieren ist. Es ist halt irgendwie auch statischer, ne? Die Kamera ist größer, die Kamera ist schwerer. Das ist jetzt nicht so wie so ein Rennmotorrad oder so. Da bist du so ein bisschen langsamer auch und ein bisschen überlegter. Und das mag ich auch ganz gern an der Fuji GFX. Deswegen keine Sony oder so.
Jawohl, sehr gut. Ja, vielleicht zur Erklärung, weil vielleicht verwechseln das auch einige. Man denkt ja jetzt, man hört ein Mittelformat, dann ist es vielleicht, sage ich mal, mittlere Größe und Vollformat wäre besser, weil es voll ist, also größer sozusagen. Ist aber tatsächlich nicht so. Also Mittelformat, es hat einen größeren Sensor und dementsprechend hast du auch mehr Bildinformationen da drauf. Aber hat natürlich Vor- und Nachteile, gerade auch bei Mittelformat, wie du schon sagst, ist halt größer, macht natürlich mehr Sinn bei der Architekturfotografie, weil wenn man jetzt, sage ich mal, Hochzeitsfotograf ist oder so, dann möchte man natürlich nicht mit einer schweren Equipment rumlaufen und so. Und daher kommt das halt, ne? Also generell für die Leute, die ja vielleicht von den Erklärungen nicht so viel Wissen aktuell noch hatten.
Ja, Mittelformat ein bisschen langsamer, weil die Objektive einfach sehr viel größer sind. Die haben einen größeren Bildkreis. Dadurch muss mehr Masse bewegt werden und dadurch ist der Autofokus und alles jetzt nicht. Also ich würde damit keinen Sport fotografieren und ich würde schwitzen, wenn ich eine Hochzeit fotografieren müsste. Also weil es ist etwas langsamer auch, ne? So, also das ist einfach so mehr so dieses selektive Fotografieren.
Jawohl, aber da musst du nicht mehr in den Gym gehen. Da kannst du schön mit den Objektiven hier
Ja.
ein bisschen curlen. Sehr gut, dann gehen wir mal. Was gab es bisher? Was war so deine schlimmste Erfahrung in der Architekturfotografie? Was dir bisher passiert? Keine Ahnung, irgendwie bis zum Immobilien gegangen, Licht war nicht vorhanden, musstest nochmal zurück, Speicherkarte vergessen. Was gab es bisher so?
Ich muss wirklich sagen, das Allerschlimmste, was mir mal passiert ist, ist irgendwie, ich habe mich gelangweilt beim Fotografieren. Ich habe dann
Wie?
irgendwie immer, ich habe für eine Wohnungsbaugenossenschaft fotografiert und es war halt immer dasselbe und immer dieselben Räume und immer. Und irgendwann war mir so langweilig. Ich habe damals noch geraucht. Ich bin dann irgendwie mal aufs Dach gegangen, habe eine Zigarette geraucht und dann noch eine. Und irgendwann habe ich so gemerkt, warum mich kickt das jetzt so gar nicht mehr. Und dann habe ich das irgendwie auch nicht mehr gemacht. Das war die schlimmste Erfahrung, wirklich dann irgendwann mal an dem Punkt zu sein, wo man dann so merkt, oh, jetzt kommt nichts mehr, irgendwie was irgendwie flasht und irgendwie, das war wirklich das Schlimmste. Also so alles andere konnte ich immer lösen, wenn irgendwas gefehlt hat, wenn die Bauarbeiter mit ihren Schlammstiefeln durch das Gebäude gelaufen sind, dann habe ich das alles weggeputzt oder so, das ging alles, aber einmal diese Erfahrung zu haben, dass ich mich auf den Job beim Kunden langweile, das war so die schlimmste Erfahrung.
Okay. Wie kam das? Also waren das einfach komplett leere Räume und immer dasselbe oder wie ist das?
Waren halt irgendwie so, das war auch so ein Mischmasch aus Immobilienfotografie, also aus Fotografie von Räumen für ImmoScout und dann halt auch von Außenfassaden, also für den Bauträger, also schon für den Bauherrn. Das war schon ein bisschen spannender, aber irgendwie war das dann immer so diese Raufaser und ich weiß nicht, es waren halt so permanent dieselben Räume und irgendwann hat es mich so. Weiß ich nicht, habe ich gemerkt, irgendwie ich kann nicht mehr irgendwie. Also es ist so, das war wirklich eine schlimme Erfahrung für mich.
Das glaube ich. Wie, also, hättest du einfach Copy-Paste, hättest du dasselbe Foto einfach duplizieren können, dann hättest du gesagt, das ist Raum
Das war
1,
so das.
das ist Raum 2.
Genau, ich habe einfach gedacht, ich kann vom letzten Job ja die Räume nehmen, mache die ein bisschen länger oder ein bisschen breiter und dann sitzt schon dieselben so, genau.
So, was war denn so bisher die, gehen wir ins andere Extrem, die schönste Erfahrung bei einem Kunden?
Die schönste war wirklich, das war eigentlich sogar bei demselben Kunden, kurioserweise, als ich
Muss
das
ich ja aufheben, ne? Schlecht und gut, dann bist du, hast du einen guten Mittelweg.
erste Mal für ihn fotografiert habe, hatte ich unglaublich guten Himmel. Also es war krass. Also es war auch das eine Foto, was ich dir geschickt habe mit diesem, das ist kein Replacement. Das habe ich wirklich so vorgefunden. Und das war, manchmal gibt es so Tage, das funktioniert alles. Du stehst früh auf, du bist rechtzeitig da, du stellst die Kamera hin. Es passieren krasse Sachen so. Also als Architekturfotograf bist du ja unglaublich abhängig vom Himmel. Ne? Was macht der Himmel? Wie steht das Licht irgendwie? Nervt die Sonne oder spielt die Sonne in die Karten? Und da war das so die aufgehende Morgensonne. Und es hat so geiles Licht gegeben und so ein verdammt guten Sonnenaufgang, den ich dann das Bild mit einbauen konnte. Das war eigentlich so mit das Schönste, was ich erlebt habe.
Ja, geil. Aber nicht, dass die Tränen da oben noch gekommen sind, ne?
Ja, ich war schon gedacht so, wow, das ist jetzt echt cool. Habe ich schon so, wenn man es beim Fotografieren schon merkt, nicht erst später am Monitor, dann ist schon ein gutes Zeichen.
Sehr gut. Dann vielleicht auch spannend, ne? Es sind ja auch relativ viele Equipment-Sachen mit Stativ, Mittelformat, ein bisschen schwerer, mehr Objektive und so. Wie transportierst du das? Nimmst du da extra irgendwie so einen, weiß ich nicht, so einen rollenden Koffer mit oder wie machst du das?
Ich habe eine Fototasche, da passt das alles rein. Also ich nehme eigentlich immer nur drei Objektive mit, eine Kamera. Und wie gesagt, Licht lasse ich, versuche ich immer zu Hause zu lassen. Also das ist klar, wenn ich Licht mitnehmen muss, dann habe ich nochmal einen extra Koffer. Aber so habe ich eine Fototasche und eine Stativtasche und Rucksack mit was zu trinken und so, was zu essen.
Sehr gut.
Genau.
Gut. Wenn du jetzt schon sagst, ab und zu ist es halt nicht zu vermeiden mit Licht, was für Licht nimmst du da mit?
Ja, das ist echt, das ist ja, dann geht's ja mal los, ne? Also klar, am besten, am liebsten eine Akkublitzanlage, so Braunkohle, Quatsch, eine
So sehr
Hänsel,
benutzt, musst du nochmal überlegen, ne? Hänsel, meinst du?
Hänsel, nee, Hänsel ist es auch nicht, das ist die, aber ich leih mir das Zeug dann immer. Also weil ich irgendwie, ich brauch's halt nur einmal in 5 Jahren. Und wenn dann, es würde sich kaputt stehen bei mir. Und zuletzt hatte ich eine, ich habe jetzt in Potsdam was fotografiert vor 4 Wochen. Fällt mir gerade der Name, der Firmenname nicht ein. Es waren 2 Akkublitze, die ich mitgenommen habe. Und die waren dann natürlich auch zu schwach, ne? Also ist ja immer so, ne? Also dann, wenn du Licht mitnehmen musst, dann hast du immer zu wenig bei. Auch immer. Also selbst wenn du 2, 3 Anlagen mitnimmst, das ist dann immer noch eine zu wenig. Also das ist einfach, das ist das Nervige in Licht. Darum versuche ich das immer zu vermeiden.
Ja, da kann man auch nochmal gut was mit der gerade mit dem Mittelformat, nochmal mit der Nachbearbeitung da rausholen. Da kommen wir auch nochmal gleich ein bisschen dazu. Wie bildest du dich allgemein so in der Fotografie weiter? Du hast gesagt, damals hast du natürlich viel dich mit Büchern befasst und so. Jetzt gibt es ja das Internet. Natürlich auch hast du dir bei mir auch die Bücher geholt und so zum Geschäftsaufbau, aber allgemein jetzt, wenn es um die Fotografie-Skill geht, bildest du dich da noch weiter oder sagst du das, was ich gelernt habe und das Studium, das reicht aus, ich bin schon der Beste überhaupt oder gibt es da noch irgendwie, was weiß ich, Kanäle, die du verfolgst oder irgendwelche Sachen, um dich zu verbessern?
Ich mache das echt so ganz klassisch. Ich frage Leute. Also ich habe dann wirklich, wenn ich technische Probleme habe, dann kenne ich so ein paar Leute, die stehen voll auf Technik. Also die sind voll die Technik-Nerds. Die wissen alles. So, ne? Also ich war noch nie auf einer Fotokina oder so. Mich hat das null interessiert. Aber wenn es dann wirklich mal, wenn ich da wirklich mal irgendwie was brauche, was Spezielles, dann frage ich, dann rufe ich die einfach an und die erklären mir das.
Fotopia, Fotokina ist schon hier, zack, weg, aber Fotopia war jetzt dies am Wochenende. Ich war Samstag und Sonntag da und nur eine Kundin habe ich dort getroffen. Ich habe ja schon über 400 Kunden betreut und nur, ihr seid alles Fotografen und Filmemacher, keiner am Start. Also ich habe natürlich viele neue Leute auch kennengelernt und habe mich dort auch angesprochen, aber es war nur eine Kundin, Marlene Biernath, die hatte ich auch schon mal hier im Interview, war da am Sonntag, aber schon ganz spannend. So viele Kunden, ich habe ja viele auch aus Hamburg, waren nicht da, aber es war schon gut, es war auch schon sehr voll. Ich war letztes Jahr ja auch da, war viel voller dieses Jahr als letztes Jahr wahrscheinlich, weil man Angst hatte letztes Jahr noch, ja, findet das statt, findet das nicht statt. Aber jetzt, also kann ich nur empfehlen, ne? Nächstes Jahr bist du dabei, dann treffen wir uns
Okay.
und dann zeigst du mir ein bisschen deine Square-Künste an der Wand draußen. Sehr gut. Dann, also du meinst, du hast halt einige, das sind dann auch Fotografen, ja, wo die auch in der Technik dann halt gut sind und dann tauschst du es einfach aus, dann fragst du hier, das ist mein Bild, das habe ich geschossen, wie willst du das besser machen oder so.
Nee, das nicht so. Ich frage dann eher so, boah, ich weiß nicht, ich habe irgendwie ich habe einen Funkfernauslöser und der funktioniert gerade nicht. Weißt du, was da los ist? Also so. Also wirklich ganz, also wir zeigen uns auch Bilder auf jeden Fall, wenn wir uns mal treffen, aber jetzt nicht so, dass wir dann so fragen, was kann ich besser machen oder so. Das ist dann, ja, man sieht es ja eigentlich, was der andere gemacht hat. Und vielleicht sagt man auch mal was, aber selten.
Das Bild sieht scheiße aus. Was hast du da gemacht?
Es passiert eigentlich selten, ne? Also auch bei so zu tun hat, die machen alle sehr gute Bilder.
Sehr
Ja.
gut. Sind das alte Kumpels vom Studium noch oder sind das Autodidakten oder wie kam das?
Das sind alles so Leute aus dem Studium, die jetzt auch in Dortmund geblieben sind. Viele sind ja nach Berlin gegangen oder manche auch nach New York. Ein paar sind auch in Dortmund geblieben und mit denen hänge ich ab.
Ja, aber ist auch gut. dass ihr sogar so lange Freundschaften seit damals sich da entwickelt habt und noch viele davon ja auch in den Beruf eingestiegen sind und nicht so wie du die Ausbildung gemacht haben beim Steinmetz und dann da niemals tätig waren, sondern die Studium gemacht haben und dann auch dort als Fotograf tätig sind und ihr das austauscht, das ist ja schon super,
Ja.
ne? Sehr gut. Dann gehen wir mal ein bisschen zu deinen Lieblingseinstellungen. Hast du Lieblingseinstellungen? Also wenn ich jetzt, sag ich mal, also wenn du jetzt zur Immobilie gehst und sag ich mal so in, ne, und ich sag mal, Lichtverhältnisse sind, sag ich mal, immer relativ ähnlich, bist du denn da und sagst, okay, ich fange immer an mit, keine Ahnung, Blende 5, Verschlusszeit nehme ich immer, was weiß ich, 80stel oder so. Was sind so womit fängst du immer so an?
Ja, ich versuche das immer, also ich mache immer Blenden rein, ne, weil ich sehe es eigentlich nicht so am an der Kameramonitor und mit Tesla-Shooting. Mit dem Laptop mache ich jetzt auch nicht, das dauert mir auch zu lange, da bin ich zu ungeduldig, aber ich mache immer Blenden rein und ich fange meistens mit 5, 6 an. Es sei denn, ich habe jetzt so ein Sujet irgendwie jetzt im Innenraum, wo von vorn bis hinten alles scharf sein muss. Ne? 5, 6 ist ja bei Vollformat, wäre das ja dann schon 3,5 oder so, oder 4,0, 4,0 eher, ne? Und irgendwie, da ist natürlich nicht alles scharf, dann steige ich auch mal mit 8 oder mit 11 ein. Also man muss jetzt immer eine Blende noch irgendwie abziehen, ne? Weil das Mittelformat ist. Also eine Blende 8 auf Mittelformat ist so wie 5, 6 auf Vollformat. Und also von der Tiefenschärfe. Und genau, und das und ziehe ich das durch bis 22. Ne? Weil ab 22 wird dann die optische Qualität wieder so schlecht, dass es dann von vorn bis hinten unscharf ist. Also nicht aufgrund der Blende, sondern aufgrund der schlechten optischen Qualität. Und das mache ich dann eigentlich immer. Also ich suche erstmal irgendwie Motive frei aus der Hand. Also ich gehe mit der Kamera durch das Gebäude oder um das Gebäude drumherum. So, dann gucke ich mir das an, dann stelle ich das Stativ auf, baue das nach, was ich irgendwie in der Hand fotografiert habe. Also mache vorher nochmal so eine Auswahl, lösche die Bilder raus, die mir nicht gefallen. Dann nehme ich mir irgendwie das Stativ, baue das alles nach irgendwie, mache das nochmal perfekt, dass die Linien richtig gerade sind, dass die Fluchten richtig stimmen und so weiter. Dann mache ich diese Blenden rein und dann arbeite ich das ab und dann mache ich hinterher nochmal so ein paar Details. Nehme ich vielleicht mal das 80er oder so, guck mal, was da so für Türklinken sind oder für Armaturen oder für, keine Ahnung, jetzt ist auch viel so Smart Home. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche Panels oder so, die man fotografieren sollte, irgendwelche digitalen Sachen oder so. Ist ja auch immer so ein Zeichen für Wertigkeit. Und genau, das ist dann so der Rest.
Jawohl, sehr gut. Wie siehst du das mit zum Beispiel mit der Verschlusszeit und mit den ISO-Werten? Sagst du auch ISO immer so niedrig wie möglich halten? Wo kommst du immer so mit dem ISO-Wert so hin?
Ja klar, ich bin ja so ein Stativfotograf. Also ich kann ja alles bei ISO 100 fotografieren. Also mache ich das auch.
Ja,
Also
geil.
wenn ich keine Menschen habe, fotografiere ich alles mit ISO 100. Und ich freue mich jedes Mal am Monitor, wenn ich das irgendwie auf 100% mir angucke und alles scharf ist. Ich finde das so super geil. Und ich sehe ja die Details, die kann ich mit dem bloßen Auge gar nicht sehen. Das ist ja mittlerweile wirklich möglich. Und das geht mit ISO 100 und das finde ich super. Und vielleicht merkt der Kunde das gar nicht, aber wenn er wirklich mal in die Bilder reinzoomt, die er kriegt, dann glaube ich, dann ist er auch beeindruckt und dann freue ich mich drüber. Ja.
Jawohl, sehr gut. Dann, Bilder sind im Kasten. Du hast jetzt deine Speicherkarte voll. Du gehst jetzt nach Hause. Wie sieht so eine Bildbearbeitung bei dir aus? Machst du klassisch Lightroom Photoshop oder
Ich mache,
ganz abstrakte
also
Programme?
Lightroom hatte ich irgendwie dann, war früher, wann war das so, vor 10 Jahren ungefähr, das waren da Lightroom 2 oder 3, 3 glaube ich, da hat mir das Nachschärfen nicht gefallen. Das ist immer so, hat ja beim Nachschärfen so gepixelt, dann bin ich auf Capture One umgestiegen, bin da eigentlich geblieben bis jetzt. Capture One wird jetzt immer teurer, das ist so ein bisschen nervig irgendwie und wollen jetzt auch so ein Abo-Modell, dass man das nicht mehr kaufen kann. Also, aber ich mache erstmal die RAW-Konvertierung, also erstmal Bildauswahl und RAW-Konvertierung in Capture One. Ich versuche so viel wie möglich im RAW-Editor zu arbeiten. Also das fast alles, wenn ich das RAW irgendwie konvertiere, das fast alles schon gemacht ist. Und dann gehe ich nochmal in Photoshop, mache nochmal Feintuning und Composings. Also wenn jetzt so ein Dixi-Klo steht oder ein Mülleimer oder so, der weg muss, das geht dann in Photoshop. Oder irgendwelche, weiß ich was, Kabel, die aus der Decke hängen bei Neubauten oder Steckdosen, Feuerlöscher, keine Ahnung. Das mache ich dann so in Photoshop weg. Und aber die Hauptarbeit ist wirklich in Capture One.
Jawohl, sehr gut. Und dann, wie schickst du es anschließend den Kunden zu? Machst du dann einen USB-Stick oder schickst du denen das per Download-Link zu oder Brieftaube? Wie machst du das?
Ja, also USB-Stick mache ich nur, wenn ich die persönlich sehe. Habe ich jetzt beim letzten Kunden habe ich das gemacht, weil es so ein dickerer Auftrag mit sehr viel Geld. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich was Besonderes. Dann habe ich irgendwie bei meinem, wie heißt der, Kaschierer ist das falsche Wort, bei dem jenigen, der die Passepartout schneidet, also bei den Passepartout-Menschen, habe ich mir so ein kleines Buch gekauft. Ich glaube, das ist irgendwie für Hochzeitsfotografen. Da war dann, konnte man so, war so ein Schrägschnitt-Passepartout drin, wo man so ein Foto reintun konnte auf die eine Seite und auf der anderen Seite war so eine Vertiefung für den USB-Stick. Und da habe ich dem das so überreicht, weil ich halt wusste, dass er sich die Bilder persönlich abholt. Und hat er sich total gefreut, da habe ich mich auch gefreut, haben uns alle gefreut, war lustig. Also, aber normalerweise schicke ich die einfach ganz stumpf irgendwie über meine Homepage. Also ich habe da so einen Download-Bereich, da lade ich die Bilder über ein FTP-Programm dann irgendwie hoch und dann kann der sich die runterladen. Und wenn es große Datenmengen sind, dann schwitze ich immer ein bisschen, weil ich Angst habe, dass sich die ganze Firma dann einmal die Bilder runterlädt oder so. Also dann wäre mein Traffic wäre dann einfach verloren und dann schreibe ich immer dazu, bitte nur einmal irgendwie runterladen, intern auf anderen Kanälen irgendwie verteilen. Ja, also mit dieser digitalen Mittelformat sind das echt krasse Datenmengen, ne? Also da ist nichts unter 10 Gigabyte, was der Kunde kriegt. Manchmal sind es auch 60, das ist schon irre. Also ich habe jetzt so, glaube ich, 320 Gigabyte Traffic im Monat von meinem Webhoster. Das, manchmal reicht das nicht. Ja.
Krass, krass. Aber die Rohbilder schickst du ja nicht mit, ne? Oder
Nee.
doch? Oder schickst du die?
Aber die JPEGs alleine sind schon 30 MB groß. Und der kriegt auch immer noch einmal TIFF, also kriegt einmal die TIFFs in voller Auflösung für den Druck. Also ich
Die
schicke
sind
ihm
groß, ja.
drei Formate, alles dreimal. Einmal die für Print, also sind die TIFFs mit einem Adobe RGB-Profil. Dann kriegt er die JPEGs für Web, also in voller Auflösung. Unkomprimiert, oder nur mit der JPEG-Komprimierung, aber in vollster Qualitätsstufe. Mit dem sRGB-Profil, also eigentlich für Web, aber für Web sind die jetzt so groß. Aber man kann das hier nochmal runterrechnen, hat auch schon mal das richtige Farbprofil drin. Und dann mache ich jetzt mittlerweile auch immer noch, weil es alles viel zu groß ist, so für Social Media, alle Bilder nochmal für Social Media mit einer Tausender Pixellänge auf lange Seite 1000 Pixel irgendwie. Und dann auch dieses sRGB-Profil für Internet und dann hat das ein drittes Mal nochmal für Social Media. Und das kriegt er dann zusammen mit so einer Anleitung, wie er mich dann zu nennen hat im Internet, wenn er meine Bilder verwenden hat, also nochmal so ein bisschen so Nutzungsrechte, wenn er nochmal erklärt. So eine Bitte-Lesen-Datei. Genau.
Jawohl, da machst du ja richtig hier ein Gesamtpaket, da hat der Kunde ja alles mit drin.
Ja, Service, ne? Also, ja.
Service A und O, so muss das sein.
Ja.
Dann, es gibt immer mal wieder so gute kleine Helferlein, die so einen natürlich unterstützen. Ich sag mal so, ich hatte jetzt letztens einen Porträtfotografen hier, der hat gesagt, er hat zum Beispiel eine mobile Umkleide immer dabei, von Amazon sich gekauft. Gibt es irgendwie sowas bei der Architekturfotografie, wo du sagst, okay, hier gibt es irgendwie ein Gadget oder was, das hilft dir so ein bisschen bei der Fotografie?
Also was es gibt echt sehr gute Stativköpfe. Also Architekturfotografie ist ja nicht Kugelkopf, das ist ja mal Drei-Wege-Neiger. Ein Kumpel von mir, der macht das auch, der hat einen Stativkopf, ich glaube, der 1200 € gekostet, nur der Kopf. Und das ist, kannst du, also wie so ein Uhrmacher ist das, so ein Gerät. Also es ist so eine Feinmechanik, wie man da jetzt so die genau irgendwie die Sachen einstellen kann. Also ich habe es mir jetzt nicht gekauft. Mir war es ein bisschen zu teuer, aber es hat mich schon schwer beeindruckt. Und er hat auch so gemeint, das ist der letzte Stativkopf, den er sich in seinem Leben gekauft hat. Und das verstehe ich auch absolut. Und Stativköpfe kann man sich gut helfen lassen, wenn man sich da gute Sachen kauft. Stative allgemein. Was gibt's noch? Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Wenn man jetzt so Tethering-Shooting macht, vielleicht so Kabelhalter oder so. Ich versuche eigentlich mal so wenig mal Equipment wie möglich mitzunehmen und nur das Nötigste. Dann bin ich klarer im Kopf und habe auch nicht so viel zu tragen und komme auch schneller zum Ergebnis. Also ich versuche da gar nicht so viel Brimborium zu machen.
Das ist gut, ja. Aber das mit dem Stativkopf ist ja schon mal eine gute Hilfestellung, weil wenn man natürlich dann weniger das den ganzen Stativ jetzt hin und her schieben muss, dann ist das natürlich auch einfacher. Und wenn man einen guten Stativkopf dafür hat und verwendet, ist das natürlich sehr gut. Ob es jetzt einer sein muss für 1200, also muss man natürlich sich angucken, was das natürlich für Mehrwert bietet, ob es das natürlich sein muss. Aber ja, ich glaube, ich glaube, ich habe den von Thinkgeek, den letzten, den ich mir gekauft habe, hat, glaube ich, 150, 170, glaube ich, gekostet, der Stativkopf. Ja, da passt natürlich sein Ding nochmal fast 10-mal rein. Also muss ich mal angucken, mal seinen Kopf.
Wirklich, aber so ganz kleine Rädchen kannst du so ganz genau, kannst du das so rauskitzeln. Also das ist wirklich so richtig Millimeter für Millimeter schiebst du es in die richtige Richtung. Also es ist schon krass. Also das habe ich noch gar nicht gesehen, sowas. Es sieht so aus wie, ja, wie beim Uhrmacher oder so. Das ist so feinmechanisch. Also schon krass. Also fand ich schon beeindruckend, den Stativkopf.
Ja, geil. Ja, für 1000 Euro kann er schon richtig beeindruckend sein, ne?
Voll.
Da muss er schon fast fliegen können dafür.
Ja.
Dann kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen. Ja, es gibt sozusagen in dieser Welt nur noch eine Sache, muss sich für eine Sache entscheiden, gerne ein bisschen ausformulieren, warum und weshalb. Analog oder digital?
Digital, auf jeden Fall digital, weil analog ist schön. Also ich finde, analog finde ich das Fotolabor finde ich sehr schön, das Arbeiten im Fotolabor. Es ist halt nur unglaublich zeitaufwendig. Und teuer mittlerweile auch, also und auch umweltschädlich, muss man auch dazu sagen. Aber es macht natürlich Spaß, wenn man im Dunkeln steht, wenn man wieder in Zelle kommt, wenn man die Chemikalien riecht. Das ist eine tolle Sache. Also das Beste eigentlich an einer analogen Fotografie ist die Arbeit im Labor hinterher. Ich habe mein Labor aufgegeben, schon vor 13 Jahren, habe das aufgelöst. Ich hatte so eine extra Dachkammer angemietet gehabt und habe mir das geteilt mit Leuten. Also wir haben irgendwann alle gesagt, so das analoge Zeitalter ist vorbei. Mittlerweile gibt es ja viele Leute wieder, die analog fotografieren und viele Künstler auch. Sollen sie machen. Ich glaube hier auch, Araki hat auch mal gesagt, jedes Foto muss einmal nass gewesen sein. Okay, ist ein Statement, kann man so sagen. Für mich gilt das nicht. Ich will einfach schnell zum Ergebnis kommen. Bin dann aber auf der anderen Seite aber auch genervt, wenn ich dann tagelang nur vor dem Computer sitze. Also dieses permanente Glotzen in diesem Monitor, dieses autistische Bewegen in dem Viereck, so das ist dann natürlich der Nachteil an der digitalen Fotografie. Und was auch irgendwie sich verändert hat, ist vielleicht auch so früher in der analogen Fotografie konnte man ganz gut mit Tagessätzen arbeiten. Man hat gesagt, ich koste am Tag so und so viel. Dann ist man irgendwie, hat man seinen Tag fotografiert, ist abends ins Labor gegangen, hat die Filme abgegeben, hat dann so ein bisschen Aufregung gehabt, bevor man die wieder hatte, ob alles drauf ist und alles schön belichtet. Das war immer ein witziger Moment oder ja, ein aufregender Moment. Und dann war aber der Tag des Fotografen einfach getan. Der Rest der Arbeit hat das Labor gemacht. Und in der digitalen Fotografie fängt ja die Arbeit erst an. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, ne? Wenn man nicht genug Licht mitnimmt, machst du viel in Photoshop, dann baust du Masken, hältst auf, wedelst ab und so weiter. Also eigentlich so Arbeiten, die früher im Labor gemacht wurden. Und das ist dann auch, führt dazu, dass eigentlich auch diese Arbeit mit Tagessätzen gar keinen Sinn mehr macht. Also ich rechne gar nicht mehr in Tagessätzen. Ich sage, eine Stunde Fotografie kostet so und so viel, eine Stunde Bildbearbeitung kostet so und so viel. Darauf gibt es dann nochmal Nutzungsrechte. Prozentual und irgendwie, das ist jetzt, und ich sage so, Tagessätze ist 90er, das war vor der digitalen Fotografie, das machen wir nicht mehr.
Ja,
Also.
aber ich glaube tatsächlich, das kommt auch so, wie du schon sagst, schon wieder. Also es gibt immer so irgendwie so Trends, ne? Und analoge Fotografie auch bei der Fotopia gab es wieder ganz viel auch zum Thema analoge Fotografie. Natürlich in dem einen Bereich der künstlerischen Aspekte, aber auch natürlich auch, es gibt viele Leute, die sind Hochzeitsfotografen, machen den Hauptteil digital, aber die machen dann trotzdem nochmal irgendwie eine Filmrolle oder sowas dann mit analogen Fotos, weil das geben sie als Goodie irgendwie dann noch zum Fotoalbum mit dazu oder sowas, dieser Look oder sowas, analoge Look, den sie dann sozusagen kreieren, den mögen auch sehr viele. Also tatsächlich immer noch immer so wieder wobei man denkt eigentlich, okay, das ist eigentlich schon ausgestorben, wir brauchen eigentlich nur das Digitale. Aber ich glaube auch schon, der Prozess, man nimmt sich so ein bisschen mehr Zeit fürs Bild, man hat nur begrenzte Möglichkeiten und kann jetzt nicht so da wie so Dauerfeuer halt durchhauen. Ne? Ich glaube, wie du schon sagst, ne, das ist halt so auch, dass in der Dunkelkammer macht jetzt auch nicht jeder. Einige geben das ja auch ab zum Entwickeln, aber viele haben das auch gemacht, so diesen ganzen Prozess von Anfang bis zum fertigen Bild zu begleiten, so, ne?
Voll.
Dann Tageslicht oder Kunstlicht?
Immer Tageslicht. Also wirklich. Tageslicht. Also wird vielleicht ein Aufsteckblitz manchmal einsetzen, wenn ich künstlerisch arbeite, wenn ich irgendwas krass machen will, also wenn ich einen Tatort fotografieren will, wenn ich irgendwas finde auf dem Fußboden, vielleicht irgendwie ein zerfahrenes Tier oder irgendwie oder irgendwelche zerbrochenen Medikamentenflaschen oder so. Und dann würde ich da vielleicht draufblitzen, um das dramatischer zu machen, um das härter zu machen. Aber ich würde, also für die Fotografie, die ich mag, brauche ich kein Kunstlicht.
Sehr gut. Dann Spiegelreflex oder spiegellos?
Ja, ich glaube, es gibt schon gute Spiegelreflexkameras, aber also die GFX ist auch eine spiegellose Kamera. Ich war da auch erst so ein bisschen so, wenn ich da durch den Sucher gucke, sieht das ja alles ganz anders aus. Das sieht ja gar nicht so natürlich aus von den Farben. Ich habe mich da total schnell dran gewöhnt. Und irgendwie ist das okay. Also gerne spiegellos. Spiegel hat auch immer irgendwie den Nachteil, dass der vibriert. Also ich hatte mal die ersten Aufnahmen gemacht mit einer Mamiya RB. Das ist so eine 6x7 Kamera, eine analoge. Und das ist so ein richtiger Panzer. Also wenn der Spiegel runterfällt, dann wackelt das ganze Stativ. Und da habe ich alles verwackelt, ne? Ich hatte so mittellange Belichtungszeiten. Und das war völlig kaputt hinterher. Und das ist der Vorteil in der spiegellosen Fotografie, dass man halt, dass das nicht mehr passieren kann. Also man hat irgendwie eine Störquelle eigentlich weniger.
Ja, sehe ich auch. Spiegellose wird wahrscheinlich jetzt die Zukunft sein. Ich glaube, Canon hat sogar komplett schon die DSLR, also die Spiegelreflexkameras eingestellt, die Herstellung, gehen komplett auf spiegellos. Und viele ziehen da jetzt auch nach. Und klar, wenn eigentlich hast du dann eine mechanische Einheit, die auch kaputt gehen kann, weil es bewegt sich ja immer was, weniger, damit kann natürlich das Licht schneller auf den Sensor kommen. Ne? Das heißt, die Bildqualität sollte auch dementsprechend besser sein, weil der Weg einfach kürzer ist. Und natürlich auch, ja, wie du schon sagst, ne, das Vibrieren, ne, das merkt man natürlich jetzt nicht, wenn bei den sehr guten Kameras so ist, aber trotzdem ja ein mechanisches Element, was sehr hoch und runter die ganze Zeit geht. Ne? Also kann natürlich auch dann zu Verwackelungen in gewissen Fällen dann halt auch führen. Ne? Das ist vielen gar nicht so bewusst tatsächlich.
Und es ist laut, ne? Also gerade für Theaterfotografen oder so, der totale Horror. Ja.
Dann Schwarz-Weiß oder Farbe?
Ja, das ist auch eine schöne Frage irgendwie. Ich habe angefangen mit Schwarz-Weiß, also wegen der Laborarbeit auch, weil ich eigentlich damals nur im Schwarz-Weiß-Labor arbeiten konnte. Bis mir irgendwann mal jemand gesagt hat, Schwarz-Weiß ist eine Abstraktion. Also mir war das gar nicht bewusst, dass das abstrakt ist. Ist ja klar eigentlich, ne? Ist ja nicht das Natürliche. Und dann ich dachte, okay, ist abstrakt, ah, okay. Und irgendwie, das ist so witzig, dass man beides nicht gleichzeitig kann. Ne? Man denkt entweder in Farbe oder man denkt in Schwarz-Weiß. Und ich denke jetzt schon lange, lange Zeit in Farbe. Also ich habe das Schwarz-Weiß so ein bisschen hinter mir gelassen. Find das auch komisch, wenn ich in Farbe fotografiere und hinterher ein Schwarz-Weiß-Bild mache. Da bin ich noch so oldschool. Ich denke dann so, das müsste dann von vornherein klar sein, dass ich jetzt Schwarz-Weiß fotografiere. Also ich mache es gar nicht mehr. Ich bin da raus mit Schwarz-Weiß. Aber ich habe es sehr
Ja.
genossen, im Schwarz-Weiß-Labor zu arbeiten. Seit viele Jahrzehnte habe ich Schwarz-Weiß fotografiert. Ja.
Ja, wahrscheinlich auch gerade so durch deinen künstlerischen Aspekt damals, wo du ja reingerutscht bist, da war ja wahrscheinlich dann, ne, gerade wenn man, sag ich mal, so künstlerisch ein bisschen tätig ist, dann ist ja so Schwarz-Weiß schon immer sehr präsent so, ne?
Ja.
Dann aufwendiges Shooting oder einfacher Aufbau. Also das heißt jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, großes Gebäudekomplex, aber schön mit vielen Variationen, wo du auch statt dein Stativ schön hier am Schwitzen hast, ne, viel auch testen. Oder sagst du, hey, so wie beim einen Kunden dort, zwei, drei Räume, alle gleich, kurz hinstellen, Foto machen und abhauen.
Nee, das habe ich nie gemacht. Ich habe nie mich hingestellt, ein Foto gemacht und bin abgehauen. Also ich habe ja wirklich gekämpft, weil ich da geblieben bin. Und ich finde, die Frage ist nicht wichtig, ob aufwendig oder nicht. Ich finde, das Ergebnis muss stimmen. Ne? Ich will halt ein geiles Ergebnis haben. Und wenn ich es einfach kriege, ist es super. Ich versuche es erstmal einfach, weil dann geht es schnell. Und ich kann danach noch ein zweites geiles Ergebnis machen. Und wenn ich es aber nicht bekomme, ja klar, dann packe ich die Blitzanlage aus, dann ziehe ich die Kabel, dann messe ich das Licht ein, dann geht's halt los irgendwie. Aber dann ist natürlich auch immer Schwitzen angesagt. Und aber wichtig ist, dass hinterher das Ergebnis stimmt. Ne? Also es geht wirklich darum, halt ein bestmögliches Ergebnis zu liefern. Und wenn das mit simpel nicht geht, dann muss es halt aufwendig gemacht werden. Aber meistens geht's simpel. Also oft ist es so eigentlich, dass der einfache Aufbau oft auch das bessere Ergebnis bringt, weil man sich nicht so verheddert und sich nicht und auch nicht verspielt. Also man kann sich auch mit viel Equipment, mit viel Lichtquellen kann man sich auch sehr schnell verrennen. Und hinterher hat man halt ein Ergebnis, aber es sieht irgendwie auch nicht gut aus. Und dann war alles umsonst. Also von daher lieber einfach anfangen und im schlimmsten Falle auch mal aufwendig, aber besser einfach bleiben. Ja.
Sehr, sehr gut. Dann Foto oder Film?
Foto. Also ich bin irgendwie kein Mensch der Zeitachse. Also das irgendwie, und das ist ja auch mit Film, ist ja auch noch Sound, ne? Also du musst, ist schon geil, Fotografie mit Sound. Denke ich aber eher so an DIA-AV, also mit so Hintergrund. Musik, keine Ahnung. Nee, ich bin da echt, ich bin nicht so der Filmer. Ich habe mit Filmen überhaupt nichts am Hut. Ich weiß nicht. Letztens wollte auch einer, dass ich irgendwie Film mache. Habe ich gesagt, hier, nimm meine Kamera, mach selber, ich zeig dir, wie das geht. Ich habe da keinen Bock drauf. Also für mich komplett anderes Medium irgendwie, komplett anderes Ding. Ich habe auch noch nie einen Film geschnitten, glaube ich. Also ich habe die Programme, aber ich habe das nie benutzt und bin da völlig fern von. Ja.
Okay. Es gibt ja auch natürlich, wenn du jetzt, sag ich mal, da irgendwelche Immobilien machst, dann wird natürlich auch mal ab und zu, wie du schon gesagt hast, dann fragt einer mal mit, hey, kannst du dich dann auch, noch so eine Kamera, ne? Die kann ja auch filmen, da hat ja auch Filmmodus, da kannst du ja auch Film auch
Ja,
machen.
dann
Wie machst du das?
von der Drohne, dann wäre noch interessanter, finde ich, dass man mal so ein Gebäude von oben sieht oder im Stadtkontext, also in dieser Städteplanung.
Ja,
Aber
gell?
das kann eben sicher, gerade mit der Drohne kannst du wunderbare Filme machen. Aber ich habe keine Drohne und ich habe es noch nie gemacht, keine Ahnung. Aber es wäre vielleicht was für die Zukunft, ja.
Richtig. Aber wie machst du das mit den aktuellen Kunden, wenn die jetzt, sag ich mal, nach auch einem Film fragen? Nimmst du dann einfach einen Kollegen dann mit oder sagst du, gibt's nicht hier, mach's gut?
Ich sag dann einfach so, komm hier, ich rufe jemand an und sagst, du hast du Bock, hast du Zeit, wollen wir zusammen einen Job machen und dann machen wir das zusammen. Frage ich den, was er an Geld braucht und dann vermittle ich das.
Sehr gut. Ja, wahrscheinlich noch von deinen Kollegen da, von dem Studium damals, wird es ja wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der auch für Filme sich interessiert, ne?
Ja.
Sehr gut. Dann, was ist die Fotografie für dich?
Ja, es ist geil. Also, es ist halt das Medium, in dem ich mich ausdrücken kann. Ne? Ich mag auch Musik, ich mag auch Literatur. Kann ich mich jetzt nicht so drin ausdrücken? In Fotografie, glaube ich, ich habe sehr lange Zeit ein visuelles Tagebuch geführt. Also ein Tagebuch nur über Fotografie. Und das ist schon so auch was, was mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Also, das ist, ich hatte irgendwie, als ich die Steinmetzlehre angefangen hatte, habe ich meine Kamera kaputt gemacht. Das war eine Spiegelreflexkamera und ich habe in den Shutter irgendwie reingegriffen, in diesen Lamellenverschluss. Und da ist eine Lamelle rausgesprungen. Das war ein Totalschaden. Also die Reparatur war genauso teuer wie die
Eine neue
Kamera.
kaufen, ja.
Ich hatte überhaupt kein Geld so als Lehrling. Ich habe damals 475 Mark im Monat bekommen und musste dann
Mensch,
halt.
mit dem Geld hast du damals, mit Mark hast du die ganze Häuser damit kaufen können,
Ja,
Mensch.
aber nicht mit 475 Mark. Und aber das Ding ist einfach, dass ich das Geld nicht hatte, die Kamera zu reparieren. Ich musste ein halbes Jahr lang sparen. Und dann habe ich irgendwie hab ich, Videos gemacht, MTV, also habe die Musikvideos mitgeschnitten und habe dann mit der Standbildtaste vom Videorekorder Fotos geschossen. Also die konnte ich natürlich nicht ausdrucken oder so oder mir aufhängen, aber ich habe dann einfach, das war so um diese, das hat mir echt was gefehlt. Ich musste das irgendwie kompensieren und dann habe ich damals, es war noch das MTV-Zeitalter, mit der Standbildtaste Fotos geschossen am Videorekorder.
Jawohl, Not macht erfinderisch, ne? So sieht das
Ja, bis die
aus.
Kamera endlich wieder repariert war.
Sehr gut. Dann, was würdest du tun, wenn es die Fotografie nicht geben würde?
Ich glaube, ich würde Musik machen. Na, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, das ist ja eine schlimme Frage. Das ist.
Einfach kann jeder.
Oh Gott, die Welt geht unter. Nein, ich finde Malerei ganz gut auch. Das ist auch zweidimensional. Und Musik, keine Ahnung. Also mir ist es schon wichtig, mich irgendwie künstlerisch ausdrücken zu können. Also das ist jetzt nicht nur Geld verdienen, das ist auch so immer so ein bisschen Selbstverwirklichung, was dahinter steckt. Und das würde ich mir in irgendeinem anderen Medium suchen. Vielleicht dann mache
Du wärst Steinmetz geworden.
ja, das Steinmetz war nicht so meins, das Dreidimensionale. Und das auch vor allen Dingen dieses Wegnehmen, dass du einen Stein hast und du nimmst was weg, das ist nicht so meins irgendwie. Ich weiß nicht.
Ja, stimmt eigentlich. Jawohl, dann, mein Lieber, ich freue mich. Vielen Dank für das richtig tolle Interview. Ich denke, ich konnte ein oder mal andere was mitnehmen, gerade im Hinblick Architekturfotografie. Wir sind auch ein bisschen so Technik, spiegellos, Spiegelreflex, Mittelformat, Vollformat. Da konnte auf jeden Fall auch auf jeden Fall neue Einsteiger viel was daraus mitnehmen. Ich habe natürlich jetzt so aus meiner Sicht die Architekturfotografie so ein bisschen versucht zu beleuchten. Gibt es so einen Punkt, wo du sagst, das ist noch wichtig in der Architekturfotografie? Das würde ich auch kurz gerne sagen. Gibt es noch so einen Punkt, wo du sagst, das fehlt noch?
Ich kann ein Geheimnis verraten, soll ich ein Architektur-Fotografie-Geheimnis verraten?
Hau raus!
Okay, pass auf. Das habe ich irgendwie mal gelernt im Studium. Wenn du Räume fotografierst, du siehst ja immer nur eine Perspektive, ne? Immer nur in eine Richtung. Wie schaffst du das, dass du irgendwie den Raum irgendwie erfahrbar machst für jemanden? Also, dass er weiß, ist das ein großer Raum, ein langer Raum, es geht ja um die Ecke oder so. Und irgendwie das machst du dadurch, dass du irgendwie von ein Foto machst von A zu B und dann ein zweites Foto von B zu A, also so einen Schuss und einen Gegenschuss machst. Und dann kannst du in zwei Fotos kannst du den ganzen Raum irgendwie erklärbar machen. Und das war so für mich so eine Game-Changing-Erkenntnis irgendwie. Das habe ich immer verwendet, auch wenn ich Kunstausstellungen fotografiert habe. Ja, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Jawohl, geil, sehr, sehr guter Tipp. So, und hier, Sebastian schreibt auch, Hammer-Typ. Ne? Also, das sind noch gute abschließende Worte, Hammer-Typ. Dann, mein Lieber, ich bedanke mich recht herzlich für die ganzen Insights. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, mein Bester. Wünsche dir einen wundervollen Abend und bis dann, ne?
Ciao.
Ciao,
Ciao.
ciao.